Aktenzeichen Ostfriesland.
Der Crime-Podcast der Ostfriesen-Zeitung.
Herzlich willkommen zurück bei Aktenzeichen Ostfriesland, die Wiesmoor Connection. Wir sind schon in der 5. Folge und wieder sitzt mit mir Nicola Nording, Ressortleiterin bei der Ostfriesen-Zeitung, Daniel Noglik hier. Der ist nämlich Reporter bei der OZ und der ist verantwortlich für diese Recherche und die Geschichte und dass wir überhaupt darüber berichten können. Hallo Daniel.
Hi, moin.
Und Daniel, in dieser Folge würde ich ganz gerne mit dir über Wiesmoor sprechen. A, auf der einen Seite über Germania Wiesmoor, was ein Sportverein ist, der wirklich viel Raum in dieser Recherche eingenommen hat, und aber auch die Stadt Wiesmoor an sich, denn die ist ja nicht ganz sie ist ja prominent im Namen vertreten, aber auch spielt ja doch eine zentrale Rolle in dieser ganzen Geschichte. Kannst du mir erklären, was ist Wiesmoor eigentlich? Du hast ja eine Zeit lang auch da gearbeitet.
Ja, immer mal wieder vertretungsweise habe ich da gearbeitet, als ja Lokalreporter im Grunde. Was ist Wiesmoor? Ja, Wiesmoor ist eine kleine Stadt. Eine Stadt, also kein Dorf, eine Stadt. Da legen die WiesmoorerInnen und Wiesmoorer auch Wert drauf, dass man die Stadtrechte da auch immer mal wieder irgendwie erwähnt. Das sind, glaube ich, 13.000 Einwohner knapp oder ein bisschen drüber, also um die 13.000. Und es ist eine sehr lange Straße, die da durchführt. Das ist so die Hauptstraße. Ich meine, viele Hauptstraßen gibt es, aber diese Hauptstraße ist sehr prominent, weil das ganze Dorf sich so da dran entlang schlängelt.
Die ganze Stadt.
Siehst du? So, die ganze Stadt. Entschuldigung. Und es gibt mehrere Ortsteile, so wie man das halt so kennt, ne? In Ostfriesland, es gibt auch ein paar Kanäle und so. Und an dieser Hauptstraße befindet sich eben dieses ehemalige Autohaus, wo dann die Drogenplantage gefunden wurde. Und wenn man von der Hauptstraße so ein bisschen abfährt, so ein paar kleinere Kurven nimmt, dann ist man auch bei Germania Wiesmoor, bei der VfB Arena, wo es damals die Razzien gab, beim Sportplatz und all das, ja.
Ja, ansonsten ist Wiesmoor tatsächlich auch touristisch ganz gut erschlossen. Also Touristen fahren jedes Jahr nach Wiesmoor hin, was ja eigentlich ungewöhnlich ist hier an die Küste kommen sie alle, nach Ostfriesland kommen sie auch alle, aber da Wiesmoor nicht direkt an der Küste liegt, ist es natürlich trotzdem gut belebt für eine Binnenstadt. Und das Blütenfest ist sehr, sehr bekannt, auch über ostfriesische Grenzen hinweg. Da wird nämlich einmal im Jahr richtig ein Aufriss gemacht und die Blütenkönigin gekürt. Und da ist dann richtig was los und da sind die Wiesmaurer auch sehr stolz drauf. Ist auch sehr, sehr schön, wenn man so die Bilder mal sieht, jedes Jahr nett.
Ja, das Blütenfest ist immer ein großes Ding. Da gibt es dann das gemeinsame Blütenstecken, dann gibt es verschiedene Wagen bei einem Festumzug. Dann gibt es eben die von dir genannte Wahl der Blütenkönigin jedes Jahr. Ich hatte auch mal einen Termin da vor Ort, wo dann die Kandidatinnen vorgestellt wurden und so. Und das findet dann da in der Blumenhalle statt, wo dann darüber gesprochen wird, wer bewirbt sich dieses Jahr und was zeichnet die denn so aus und so. Und ja, im Grunde kann man sich das wie eine große, pompöse Misswahl einfach vorstellen. Mhm. So. Und das ist für die Wiesmoor immer so ein Höhepunkt des Jahres. Ja. Mhm.
Mit dabei ist ja dann auch immer der Bürgermeister, der ja seit dem vergangenen Jahr auch ein neuer ist. Zur Wahl stand damals auch Christian Rademacher-Jelten, den wir ja aus diesem Podcast schon in anderer Weise kennen. Und als das mit der Wiesmoor Connection bekannt wurde, sind meine Kollegen Jens Schönig und Ole Kortzen mal losgezogen und haben so mal ein bisschen rumgefragt, was die Wiesmoorerinnen und Wiesmoorer eigentlich von diesem Rademacher-Jelten und von dieser ganzen Sache halten und wie sich das auch auf Wiesmoor auswirkt. Und da gab es die zentrale Frage, die da in ihren Texten klar wurde, war, dass die Wiesmoorer sich gefragt haben, was hat er sich dabei gedacht?
Bürgermeister werden zu wollen.
Ja.
Ja, wir hatten ja in der vorvorherigen Folge ja schon mal ein bisschen ausführlicher über Christian Rademacher-Jelten gesprochen. Und ich finde es eigentlich jetzt so aus meinen Gedanken oder das, was ich so gehört habe, eigentlich gar nicht überraschend, dass er Bürgermeister werden wollte. Weil er sich, glaube ich, schon selbst dafür sehr geeignet fühlt, wie es oft Menschen sich geeignet fühlen, die Geschäfte in Städten, in Dörfern, in Gemeinden machen, wo dann am Ende vielleicht für diese Person jeweils der letzte Schritt oder nächste logische Schritt, ja, wieso da eigentlich nicht Verwaltungschef ist. Und daher hat mich das eigentlich gar nicht so umgetrieben, warum er das wollte. Das war für mich immer im Kopf so klar, warum wollte er es eigentlich, warum denn nicht, so. Und hat ja nun nicht zum Erfolg geführt, glücklicherweise, denn wenn man sich jetzt mal vorstellt, jetzt wenn du das Blütenfest zum Beispiel nimmst, kannst du ja gerade Macha Jelten dann dort als Repräsentant der Stadt oder, ich meine, das ist ja im Grunde Folklore, aber ich meine, er hätte ja dann auch auf die Verwaltung Einfluss gehabt und auf Finanzen und auf viele andere Dinge, die dann durchaus gravierender gewesen wären als das Blütenfest, das natürlich aber plakativ für Wiesmoor eben steht. Ja, ist ganz, es treibt halt verschiedene Blüten, witzigerweise. Also jetzt bei Gericht zum Beispiel hatten wir in diesem Drogenprozess Fotos gesehen von der Plantage, von dem ehemaligen Autohaus, wie das da so vernetzt war oder verschachtelt war in den Räumen. Und in einem Raum, ich meine im Vorraum der Plantage, wo man unmittelbar Zugang zu den Pflanzen bekommen hatte, war da irgendwie ein riesiger Berg von Marmeladegläsern mit Christian Rademacher Jeltens Kopf irgendwie drauf. Weil
als Wahlkampfgeschenk?
Als Wahlkampfgeschenk tatsächlich. Ah, okay. Also die sind dann auch Dave und andere Involvierte in dieser ganzen Wiesmoor-Geschichte sind von Haus zu Haus gelaufen, haben Marmeladengläser für Wählt Christian oder so verteilt. Und da war das vielleicht für den einen oder anderen Polizeibeamten dann überraschend, als dann auf einmal bei dieser Durchsuchung da so ein Berg Marmeladengläser irgendwie steht, mit dem Gesicht von ihm drauf. Ja,
ja, das sind ja auch so Gedanken, die Wiesmoorer umgetrieben haben. Also Jan schreibt davon auch, ne, hat er gehofft, unantastbar zu werden oder die Entscheidung in seinem Sinne tragen zu können und dass er Immunität erhält. Ich weiß gar nicht, ob er so weit gedacht hat. Hätte.
Also es wäre mir aber auch durchaus neu, dass ein Bürgermeister in Deutschland eben irgendeine Form von Immunität erhalten würde. Ich glaube, dazu müsste er dann schon irgendwie in einem Parlament angehören, um, ich meine, was weiß ich, ne? Vielleicht wäre nach der Bürgermeisterwahl ja dann auch der Schritt in den Bundestag irgendwie für ihn logisch gewesen. Ich weiß es nicht. Aber Immunität hätte er sicherlich nicht bekommen. Und man muss es sich ja auch nicht so vorstellen, dass in Deutschland der Bürgermeister die alleinige Macht hat über alles, was in der Gemeinde oder in der Stadt oder im Dorf passiert. Es gibt ja immer noch den Rat als gewähltes Gremium und so weiter. Aber natürlich zweifellos hätte er deutlich mehr Macht bekommen und halt auch sehr gute Verbindungen wahrscheinlich in vielleicht Gebilde und Netzwerke, die er bis dato noch nicht hatte. Ja.
Was ich sehr schön fand, auch gerade bei dem Text, den Ole und Jens da geschrieben haben, auch den Galgenhumor, den die Wiesmoorer da zu dem Thema an den Tag gelegt haben. Also sie haben nicht wenige Memes oder humorvolle Fotos und Fotomontagen geteilt, wo dann zum Beispiel ein Wahlplakat von Christian Rademacher-Jelten dargestellt wurde, wo dann dran steht Christian, das E steht für Ehrlichkeit. Das ist natürlich auch ein bisschen humorvoll umgegangen. Oder ihm auf sein Wahlplakat Raster locken, um eben diese Drogenverbindung, diese vermeintliche, nochmal darzustellen. Besonders gefreut habe ich mich über den König von Wiesmoor.
Ja, ich glaube, Wiesmoor war das, was auch am schnellsten in Social Media dann auftauchte, nach unserer Berichterstattung. Vielleicht für die Personen, die nicht so gut Englisch sprechen oder sich mit Drogen noch nicht so viel beschäftigt haben wie wir. Weed steht für Gras und Gras steht eben für Marihuana, für Cannabis und naheliegend, ne? Irgendwie, mein erster Gedanke war tatsächlich eher so die Blüte Ostfrieslands. Oder auch das Blütenfest mit Blick auf die Cannabispflanzen. Aber ja, Wiesmoor war naheliegend und gerade das E steht für Ehrlichkeit, ist halt insofern auch sehr, sehr passend, dass er ja mit Transparenz und Ehrlichkeit auch in den Wahlkampf gestartet war, was wir ja schon besprochen hatten.
Einen großen Teil, auf den er ja wirklich auch aktiv Einfluss hatte, war eben der Sportverein Germania Wiesmoor. Der hat durch die Berichterstattung nämlich eine, sagen wir es, traurige Berühmtheit erlangt, denn normalerweise stand er sportlich irgendwie im Fokus, hat eine erste Herren, die ganz stabil unterwegs ist, in den verschiedenen Ligen sind auch die verschiedenen Sportarten. Sie haben auch relativ viele Sparten, haben ein einiges Fitnessstudio, also der Verein steht eigentlich an sich ganz gut da. Ist jetzt so ein bisschen in den Schatten geraten oder zumindest da irgendwo ins Fahrwasser mit reingerutscht von Christian Rademacher-Jelten und eben der Berichterstattung darüber. Wie haben die eigentlich auf dich reagiert?
Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, am Ende eben nicht so gut. Es gab doch Gespräche mit dem Chefredakteur, oder ich glaube, ein Gespräch mit dem Chefredakteur, der Punkt ist ja, dass Germania Wiesmoor, Christian Rademacher-Jelten und drei weitere Menschen in der Wiesmoor Connection eben eng miteinander verwoben sind. Die Schnittstelle zwischen Christian Rademacher-Jelten und diesen drei anderen Menschen, jungen Männern, ist der Fußballverein. Das spielt keine Rolle, ob das jetzt VfB Germania war oder was weiß ich, der fiktive MTV Wiesmoor oder der VfB Eintracht Wiesmoor oder der SV Wiesmoor. Der Verein an sich spielte da keine große Rolle. Es ist aber eben das Bindeglied zwischen diesen drei Männern und Rademacher-Jelten. Der Fußball war eben seine Leidenschaft und diese drei jungen Männer, die er da kennengelernt hat, mutmaßlich auf dem Fußballfeld, die hatte er mit in sein Firmengeflecht übernommen, hat die zu Geschäftsführern gemacht, zu Gesellschaftern gemacht, hat ihnen teure Autos zur Verfügung gestellt und eben alles über diesen Fußballverein heraus sozusagen. Wir haben ja nie unterstellt und auch nie gesagt, dass der VfB Germania irgendwelche kriminellen Machenschaften gemacht hätte. Wir haben lediglich darüber berichtet und das muss man, glaube ich, auch so benennen, dass eben da sozusagen das mutmaßliche Unheil so ein bisschen begonnen hat, als da diese Männer aufeinander trafen.
Es ist halt echt, ne, und da sind wir dann eben auch bei der Krux des Lokaljournalismus irgendwo, dass wir relativ kleinteilig unterwegs sind und so eine Sache eben halt ganz schnell dann auch irgendwie so ausstrahlt eben, ne. Natürlich, man muss es benennen, dass dieser Verein eben da durch verschiedene Akteure da in diese Lage quasi hineinfließt, aber auf der anderen Seite natürlich weiterhin einen guten Job macht als Sportverein. Und da wirklich auch so die Trennung hinzukriegen, das ist, glaube ich, sowohl für uns als auch auf der anderen Seite natürlich nicht so ganz einfach.
Ja, es gibt aber natürlich auch Punkte, wo man dann möglicherweise auch den Verein hinterfragen muss und sollte. Punkt 1 ist natürlich eine logische Frage, wenn man darüber berichtet, das passiert alles, es laufen hier Ermittlungen, es passiert dies und jenes. Wie geht der Verein mit seinen Spielern um? Na, mit diesen Männern, die da irgendwie fairplaymäßig jeden Samstag oder Sonntag oder wann auch immer auf dem Platz stehen, im Trikot dieses Vereins und dort spielen. Das hat sich inzwischen erledigt, die Männer spielen nicht mehr für diesen Club. Und auf der anderen Seite muss man sich auch fragen, die kriminelle Vorgeschichte, wir hatten ja eingangs gesprochen über Kreditbetrug zum Beispiel. Diese Dinge waren ja schon bekannt in Wiesmoor und das nicht erst seit gestern. Und Christian Rademacher-Jelten war und blieb Geschäftsführer dieses Vereins. Ich meine Geschäftsführer. Er war jetzt nicht Beisitzer oder irgendwie Sportwart für die Jugend oder so. Ich meine, er war auch nicht Kassenwart. Aber er war eben Geschäftsführer. Und es gab seinerzeit auch, das hat der Verein, zumindest wurde es so mitgeteilt, inzwischen geändert, in den Statuten des Vereins die Regelung, dass der Geschäftsführer, also Rademacher-Jelten, auch ganz alleine Prokura für den Verein hatte. Ohne dass noch ein zweiter oder eine dritte Person aus dem Vorstand dabei sein müsste. Wie gesagt, das wurde inzwischen geändert, aber über Jahre war das eben so. Und da ist die Frage, glaube ich, schon erlaubt zu sagen, warum lässt man so jemanden das noch machen, obwohl man weiß, dass er mit Finanzen irgendwie Schmuh getrieben hat und jetzt Schmuh getrieben haben soll. Und ja, das finde ich legitim zu fragen.
Ich glaube auch. Und aber es ist natürlich auch so, dadurch ist jetzt natürlich der Verein auch sensibilisiert an dieser Stelle. Ne? Man könnte ihn natürlich verteidigen noch entgegenstellen. Es sind alles Ehrenamtler, die sich da um Dinge kümmern. Die sind vielleicht alle nicht ganz rechtssicher. Und vielleicht hat man auch gedacht, naja gut, aber der Christian ist halt ein netter Typ. Strafe abgesessen, ne, muss man dann irgendwann, ist es gut gewesen quasi. Kann man sicherlich alle Argumente auch in die Waagstelle stellen, aber die Frage zu stellen, warum ist das so? Und offensichtlich haben sie es ja hinterfragt jetzt und haben es ja geändert.
Genau,
das muss legitim bleiben.
Also zusammengefasst muss man sagen, der Verein hat einen neuen Vorstand, der Verein hat die Statuten geändert und die drei jungen Männer, die da mutmaßlich involviert sind, spielen nicht mehr dort. So.
Mehr konnten sie nicht tun.
Mehr konnten sie jetzt am Ende nicht tun, genau. So. Und klar, man kann dann Argumente gegeneinander und füreinander abwägen, absolut. Muss aber in der öffentlichen Diskussion auch erlaubt sein. Und ja.
That's that.
So.
Apropos öffentliche Diskussion. Wir sind ja jetzt mittlerweile am 5. Januar angekommen und du hast schon einige Gerichtstage jetzt wieder in Aurich verbracht. Magst du da mal kurz auf Stand bringen, was sich da jetzt seitdem getan hat?
Ja, sehr gerne. Ich muss selber jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich nicht mehr weiß, ob es jetzt 5 oder 6 Tage waren, vielleicht auch schon 7 Prozesstage. Es war jedenfalls eine ganze Menge, es hat sich einiges getan. Also wir waren ja, Ausgangssituation war ja eine Anklage der Staatsanwaltschaft Aurich gegen 4 Männer. 4 Männer? 5 Männer. Einerseits Christian Rademacher Jelten. Andererseits Dave, seine rechte Hand, sein Kompagnon, sein Freund, wie Dave später im Prozess sagte. Das hatten wir ja schon thematisiert. Des Weiteren haben wir 2 Menschen, die als Hanfgärtner angeklagt waren und noch ein Mensch, der Drahtzieher, Organisator, Verantwortliche für diese Drogenplantage sein soll. So, und ich sag mal, die Anklagebank hat sich jetzt gelichtet inzwischen. Das kann man, glaube ich, sagen. Wir hatten als erstes 2 Urteile gegen die Hanfgärtner. Die hatten schon am ersten Prozesstag gestanden für Düngung und Bewässerung dieser Pflänzchen da zuständig gewesen sein, zu sein. Die haben beide wegen Beihilfe zum Drogenhandel 6 Jahre jeder bekommen, Haft. Ohne Bewährung müssen wir eigentlich dazu sagen, weil es im Grunde über der Grenze liegt, aber ohne Bewährung, also die müssen für 6 Jahre ins Gefängnis, wenn die Urteile rechtskräftig werden. Dann gab es inzwischen schon 2 Entscheidungen bezüglich Dave. In der ersten Entscheidung ging es um den blauen Porsche. Da hatte ja die Staatsanwaltschaft Aurich ermittelt wegen des Vorwurfs des Betruges. Der Porsche war ja von Christian Rademacher Jelten ausgeliehen worden, dann nicht mehr zurückgegeben worden. Und der neue Porsche-Eigentümer, also der Porsche-Eigentümer von Hamburg, Schleswig-Holstein, hatte dann Strafantrag gestellt. Also Freisprüche gab es nicht. Wir haben 2 Einstellungen gehabt. Daves Verfahren wurde eingestellt unter der Prämisse, dass er auf die Haftentschädigung verzichtet. Er saß ja in U-Haft wegen der Drogensache. Und das geht. Also das Strafgesetzbuch sieht Auflagen vor. Man kann entweder Geld bezahlen, man kann auf Sachen verzichten. Und in dem Fall war eben die Auflage für ihn, du kriegst kein Geld vom Staat als Entschädigung für deine Haft. Und dafür stellen wir das Verfahren gegen dich ein. Mhm. Klingt erstmal wie irgendwie ein Kuhhandel, aber ja,
klingt total nach einem Kuhhandel.
Aber so geht das.
Okay.
Ist auch, ich sag mal, dem ökonomischen, prozessökonomischen Anspruch der deutschen Gerichte geschuldet. Wir wissen alle, dass die Justiz überlastet ist, sowohl auf Strafverfolgersicht bei der Staatsanwaltschaft als auch bei Gerichten. Und darum gibt es solche Vorstrafen, um Prozesse abzukürzen und ich sag mal, bei nicht zu großer Schuld auch sowas mal platt zu machen. Mhm. Platt gemacht wurde es auch bei Christian Rademacher Jelten. Also Dave war wegen Beihilfe angeklagt des Betrugs und Rademacher Jelten des Betrugs. Und bei Rademacher Jelten verhielt es sich etwas anders. Da wurde nämlich nach 154 eingestellt, also Paragraph 154. Und da war es so, dass es eingestellt wurde. Na, ich sag mal, der 154 ist der macht den Kohl auch nicht mehr fett Paragraph. Ich glaube, ich hatte es sogar in einem Artikel geschrieben. Das bedeutet, wenn noch größere Strafen angedroht werden in anderen Prozessen oder wenn es schon eine größere Verurteilung gegeben hat, kann das Gericht sagen, ach, das macht jetzt den Kohl auch nicht mehr fett, dann lassen wir das mal bleiben. Der geht eh in den Knast. So sinngemäß. Klingt aber noch mehr wie ein Kuhhandel.
Ja, aber da frage ich mich aber auch, bezieht sich das auf eine vorherige Strafe, die er schon hat? Oder ist das schon quasi eine Prophezeiung auf das, was noch folgt?
Gut, dass du fragst. Das kann ich dir nämlich beantworten. Denn das muss vor Gericht begründet werden. Und begründet wurde diese 154 damit, dass er jetzt wegen Steuerhinterziehung zweitinstanzlich vom Landgericht Aurich auch verurteilt worden war. Und mit Blick auf diese Bestrafung wurde dann der Betrugsvorwurf fallen gelassen, vorzeitig. Verfahren eingestellt, betone ich nochmal, eine Einstellung, kein Freispruch, aber eine Einstellung, so. Dann gab es für Dave noch was, der war ja auch noch angeklagt wegen Beihilfe zum Drogenhandel und das Verfahren wurde abgetrennt. Das heißt, wir haben jetzt einmal einen Tag nur verhandelt, 1 Stunde oder so, nur mit Dave und seinem Verteidiger und da kam ein Freispruch bei raus. Damit ist Dave unbescholten, was diese Wiesmoor-Geschichte jetzt angeht. Und zwar war die Staatsanwaltschaft und Gericht und auch die Verteidigung waren sich im Grunde einig darüber, dass Dave das Gelände mit Bauzäunen eingezäunt hat, dass er auch eine Tauchpumpe und einen Schlauch gekauft hat und damit schon irgendwie dazu beigetragen hat, dass diese Drogenplantage hochgezogen werden konnte. Ich glaube, Oberstaatsanwalt Helge Omm sagte so plakativ, naja, sie glauben, also keiner glaubt ja so richtig, dass der Bauzaun eingestellt wurde, damit da keiner parkt. So, und darum hatte auch die Staatsanwaltschaft auf in dubio pro reo Freispruch, das heißt im Zweifel für den Angeklagten plädiert. Der Verteidiger von Dave hat noch gesagt, naja, wir zweifeln hier gar nichts, der wusste nichts. So, der wusste davon nichts, darum ist er freizusprechen. Und Björn Raab, das ist der Vorsitzende Richter der ersten großen Strafkammer, hatte deine Urteilsbegründung auch sehr knapp gehalten und dann gesagt, Wir konnten ihnen nicht nachweisen, dass sie wussten, zu dieser Drogenplantage beizutragen. Und in der Folge war dann der Angeklagte freizusprechen. So. Und theoretisch natürlich auch wegen der U-Haft zu entschädigen, aber das hatten wir ja schon erledigt, dass er das nicht bekommt. So. Und damit war die Sache dafür erledigt. Für Dave erledigt.
Also hat er eine Einstellung und einen Freispruch.
So ist es, genau.
Und Christian Rademacher-Alten hat eine Einstellung und das
laufendes Verfahren.
Und ein laufendes Verfahren und das, was es, was der Steuerbetrug schon in Urteil gebracht hat. Genau.
Genau.
Und dann haben wir dann nur noch die beiden Hanfgärtner, die
6 Jahre jeweils bekommen
haben. 6 Jahre jeweils bekommen
haben. Das heißt, der aktuelle Stand in dem großen Prozess ist, wir haben noch Christian Rademacher-Jelten und wir haben seinen Geschäftspartner, der mutmaßlich, also der laut Staatsanwaltschaft für die Plantage verantwortlich sein soll, so rechts schräg neben ihm auf der Anklagebank sitzen. Und da hat es jetzt noch eine neue Entwicklung gegeben. Ich will nicht der nächsten Folge, wo wir, glaube ich, ausführlich über den Prozess sprechen wollen, vorgreifen, aber das ist noch eine interessantes Detail, ganz brandaktuell sozusagen. Wir hatten mal den Steuerberater dieses Mannes gehört und der hatte dann erklärt oder versucht, warum er mit 65.000 in einem Porsche in Holland gestoppt werden könnte, denn er sammle immer das Bargeld aus seinen diversen Friseursalons ein und zähle das zu Hause oder so, und dann wollte er mit dem Geld eine Uhr kaufen, eine teure in den Niederlanden. So. Und jetzt gab es neue Beweise, und zwar hatte Richter Raab einen Bericht vorgelesen. Die Polizei hatte Mitte Dezember noch ein Handy weiß nicht, ob ich es Mitte Dezember gefunden habe, aber Mitte Dezember ein Handy ausgewertet, das sie bei dem Angeklagten gefunden hatten. Und da stehen dann in der Notizen-App so Dinge wie Hasch, Schoko, Pep und auch Amnesia stand da auch drin.
Also Drogen.
Und diverse Beträge und Telefonnummer und E-Mail-Adressen und was sich so anhört wie Schulden oder so. Das klang jetzt nicht, ich hatte es geschrieben, es klingt jetzt nicht wie Schaumfestiger und Haargel, sondern eher wie andere Sachen. Und Hasch ist klar, Haschisch ist logisch. So, Schoko ist auch, also wenn man sich mit Drogen ein bisschen auskennt, Schoko ist auch Haschisch, weil die gepressten Harzplatten von Haschisch so aussehen wie so Bruchschokolade.
Gut, dass du es mal erklärst.
Gerne. Und Pep ist ein Synonym für Speed, und Speed sind Amphetamine, das sind ja so im Labor künstlich synthetisch hergestellte Drogen. Und was hatte ich noch gesagt? Ach, Amnesia. Amnesia ist eine relativ beliebte Cannabis-Sorte, die ordentlich knallen soll. So, und ja. Damit weiß ich nicht, was man das jetzt, also ob das jetzt schon als Beweis gilt. Ich meine, das Handy wurde bei ihm gefunden. Das sind die ganzen Dinge, die drinstehen. Das könnte nochmal ein neues Licht werfen und noch eben Druck ausüben auf diesen anderen Angeklagten. Das war so noch eine aktuelle Wendung, genau.
Nochmal ganz kurz zum Porsche zurück, der auch kaputt ist, der ja definitiv nur noch Schrottwert hat. Und wenn jetzt aber auch die ganzen Verfahren zu dem Thema irgendwie eingestellt sind, also der Besitzer des Porsches, der schaut doch jetzt gerade ganz heftig in die Röhre, oder sehe ich das falsch?
Muss man differenzieren. Ich will jetzt nicht zu viel Rechtstheorie machen, eben weil ich auch kein Experte bin, aber wir müssen in Deutschland ja zwischen Zivil- und Strafrecht unterscheiden.
Ja, gut.
Im Strafrecht werden die Leute bestraft für Taten, die sie jemandem antun oder dem Staat oder wie auch immer. Und im Zivilrecht werden ja dann Sachen geklärt unter den bürgerlichen Parteien. Das heißt, wenn du mir ins Auto reinfährst und ich dann das Geld als den Schadenersatz haben möchte, dann ist das eben eine Zivilsache. Wobei man sagen muss, die Sache ist eigentlich erledigt für den. Ich hatte in der Porsche-Folge ja gesagt, dass er das Auto dann verkauft hat, also den Restwert, den Schrotthaufen verkauft hat für noch 26.000 Euro. Das heißt, ich glaube, für ihn ist die Sache jetzt damit auch erledigt. Wobei es, glaube ich, auch jetzt gar nicht so einfach wäre, da noch entsprechende Ersatzansprüche geltend zu machen. Aber dafür bin ich zu wenig Jurist und zu viel Laie, um das zu sagen. Aber ich weiß auch, das hat er mir ja, glaube ich, auch gesagt, dass die Geschichte für ihn erledigt ist mit dem Verkauf dieses Autos jetzt.
Na gut, immerhin. Gut, dann bleibt mir noch zu sagen, dass wir haben auf die ersten Folgen jetzt schon auch viele Reaktionen bekommen. Vielen Dank dafür, das hat uns sehr gefreut. Und vor allen Dingen haben wir auch neue Hinweise erhalten. Bei Daniel ist so das ein oder andere noch angekommen. Wenn ihr also noch irgendwas wisst, wenn ihr irgendwelche Fragen beantwortet, die wir uns hier noch stellen, also ihr Fragen beantworten können, die wir uns hier noch stellen, dann meldet euch ganz gerne bei Daniel oder mir. Wir sind dafür alles offen.
Vielleicht noch kurz ihr könnt uns eine Mail schreiben an podcast@zgo.de, oder wenn es eben, weil auf dieses Postfach ein paar Leute Zugriff haben, kann man sich auch direkt an uns wenden. Wie Nikola schon sagte, also Niklas' E-Mail-Adresse ist n.nording@zgo.de, meine ist d.noglik N-O-G-L-I-K, ich muss es oft buchstabieren, @zgo.de. Und da können wir garantieren, dass wenn ihr Nikola oder mir oder und mir eine E-Mail schreibt, dass wir den entsprechenden Quellenschutz dann auch garantieren und keiner Namen von uns bekommen kann, Kontaktdaten und so weiter, wird nicht passieren. Da stehen wir für ein. Die Kontaktdaten findet ihr dann auch noch in den Shownotes.
Dann würde ich sagen, ich freue mich auf die nächste Woche, wo wir dann vor Gericht ziehen, da nochmal Bilanz ziehen, was da überall jetzt rausgekommen ist, welche Erkenntnisse du gefasst hast, was noch kommt und wie es weitergeht mit der Wiesmoor Connection.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Zeitungsgruppe Ostfriesland. Weitere Informationen unter www.oz-online.de.